Und ich bin ja froh, dass er noch Zeit findet für einen Espresso-Plausch mit mir, denn er ist ein gefragter Mann, Sergei Lochthofen. Schon 30 Lesungen sind gebucht, obwohl das Buch noch gar nicht gedruckt ist. Und er wird auch immer wieder regelmäßig eingeladen in den Presseclub. Und das freut ihn sicherlich. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, das freut einen natürlich schon. Erstens ist der Presseclub eine Instanz, die kennt man noch aus der Kindheit als Frühschoppen. Das heißt, das ist in Deutschland eine bemerkenswerte Sendung, die ja nicht dadurch berühmt ist, dass man da sich gegenseitig ankeift oder vielleicht spuckt oder was auch immer oder überhaupt, sagen wir mal, für Show sorgt, sondern das ist ja eine sachliche Diskussion, dass die existiert und dass man da aus dem Osten immer wieder noch eingeladen wird. Das finde ich schon bemerkenswert und ich bin ja nur ein paar Jahre schon raus aus dem aktuellen Geschäft, also nicht mehr Chefredakteur. Und dass man da trotzdem einen nicht vergisst, das finde ich, ist eher ein seltener Fall.
Mhm. Auch dieses Format ist ein seltener Fall, dass ausführlich gesprochen wird, dass eben, wie gesagt, es nicht darum geht zu zeigen, wer der Klügste, wer der Beste ist, sondern jeder bringt seine Meinung ein. Und das ist sehr angenehm zu schauen, weil es kein Wettrennen ist.
Ja, das ist erstens ein Format, das eigentlich nur für den Rundfunk erfunden worden ist aus den 50er Jahren und dann mit Verwunderung zur Kenntnis genommen wurde, dass es auch im Fernsehen läuft. Und es ist eigentlich, glaube ich, neben der Tagesschau fast die älteste politische Sendung, die überhaupt noch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Das ist schon bemerkenswert und ich war damals, das war im Mai 1990, da gab es ja noch die DDR. Da war ich dann als einer der ersten eingeladen, die aus dem Osten kamen und über die Jahre hinweg sind es dann fast 60, 70, ich habe es gar nicht gezählt, Diskussionsrunden gewesen. Und gestern ging es um die Ukraine. Es ist interessant, was mich immer mal die Leser bei den Lesungen fragen oder früher auch als Leser der Zeitung. Man wird am Donnerstag irgendwann nachmittags angerufen, wenn man erreicht, man ist halt mal Glück, wenn nicht, dann war es das. Und dann wird einem das Thema mitgeteilt und ob man Interesse hätte, am Sonntagmorgen im Presseclub zu sein. Die meisten anderen kommen da schon nachts und übernachten in Köln. Ich fahre meistens mit dem Auto, also sehr früh bei Zeiten los. Früher brauchte man 5 Stunden durch die Autobahn, die im Osten noch schlecht war und nicht gebaut. Inzwischen ist die Autobahn im Westen schlechter.
Mhm. Wenn Sie dann abends bei einem Wein zusammensitzen, also stelle ich mir das zumindest vor, sind Sie da immer noch der aus dem Osten? Werden Sie da auch zu Ostproblemen befragt oder ist das mittlerweile egal, wo ein Journalist herkommt?
Na, ganz egal ist es nicht. Also ich, wie gesagt, ich reise früh morgens an. Es gibt zwar da auch schon Wein, aber die meisten trinken heutzutage im Gegensatz zu früher bei Höfern nicht mehr alkoholische Getränke. Es wird am meisten Kaffee und Wasser getrunken. Vorher, eine Stunde vorher muss man da sein. Man muss ja noch in die Maske. Meistens vermeidet man sogar, über das Thema zu reden, damit man hinterher, sage ich mal, die Argumente nicht schon ausgetauscht hat. Das kann dann zu Verwirrung beim Zuhörer und Zuschauer führen, wenn man sagt, wie vorhin schon gesagt, und dabei war das im Vorgespräch. Der Osten, also jeder hat so seine Kompetenz. Natürlich schauen die ein bisschen nach den großen Zeitungen, also den überregionalen Zeitungen. Insofern haben es die regionalen Zeitungen aus Sachsen oder aus Thüringen, aber auch aus Baden-Württemberg, oder wo ja etwas schwerer in so eine Runde zu kommen. Das ist doch eine nationale Veranstaltung. Also ich bin über die Jahre eigentlich hineingewachsen und hatte auch mehrere Themen, natürlich speziell auch die Befindlichkeit in den neuen Bundesländern, was auch viele Zuschauer so auch immer empfunden haben, also mich auch da ermuntert haben, dort aufzutreten, weil doch der Blick etwas anders ist aufgrund der Geschichte und der persönlichen Geschichte. Gestern ging es um Russland und Ukraine und da ich ja nun Wurzeln habe im Donetsk, mein Großvater kommt aus Donetsk und da ich auf der Krim Kunst studiert habe, mehrere Semester, habe ich natürlich einen direkten Bezug nicht nur zu Russland, weil ich dort geboren bin und als Kind schon weg bin, aber ich habe auch sozusagen historisch durch Verwandte und andere Dinge. Das war gestern so, sagen wir, gefragt. Und natürlich auch der spezielle Aspekt, im Osten verhält man sich zu den Amerikanern, zu den Russen etwas anders, als es der Fall im Westen ist.
Mhm. Trotzdem scheint die Lage ja schlecht zu überschauen im Krieg. Wir haben darüber gesprochen, da siegt oftmals die Propaganda. Ist es schwierig, sich ein Bild zu machen über das, was in der Ukraine läuft?
Zweifelsohne. Also im Osten wie im Westen natürlich, in Russland. Ich schaue mir ständig jetzt, sage ich mal, das Internet an, was die da so haben, auch ihre Nachrichten aus dem Fernsehen. Das ist, sagen wir mal, eine geölte Propagandamaschine. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs es noch so dicht und so einseitig berichtet werden kann. Auf der anderen Seite muss man auch verstehen, die Russen sehen vieles anders. Ich habe das gestern so in der Runde gesagt, wissen Sie, wenn erstmal Straßenkampf sein sollte in Donetsk und die ukrainische Armee ist nicht gut ausgebildet, das heißt, es gibt viele Opfer unter den Zivilisten unter Umständen, weil natürlich auch die Marodeure dort, die Legionäre, eine Taktik wie die Hamas im Gazastreifen verfolgen, das heißt in zivilen Bereichen Unterschlupf finden. Wenn es dann diese Bilder gibt von kranken, verwundeten Kindern, von toten Kindern oder Frauen, das dauert eine Woche lang, da werden die das in russischen Fernsehen zeigen und da wird dann das Gros der Bevölkerung fordern, ich habe das gestern so ausgedrückt, dass die dann auf den Knien auf den Kreml kriechen und das heilige Russland Putin bittet, dass er einmarschiert. Und die Russen werden das unter dem Vorwand einer Blauhelm-Mission, das heißt einer Friedensmission, obwohl die von der UNO nie und nimmer genehmigt wird, das machen wollen. Das heißt also, dieser Konflikt, wir sind mittendrin, die Eskalation auch durch die Sanktionen, die ist offensichtlich. Und wir müssen befürchten, dass es noch viel schlimmer wird, weil einfach die Interesse der beiden Großen, der Amerikaner als Supermacht und der Russen, die als beleidigte einzige Supermacht da herumsitzen, das ist ein anderes als die Ukraine zu befrieden.
Nun haben wir ja drei heftige Krisenherde, da weiß man gar nicht, wo man sich zuerst informieren soll. Im Irak sind die Milizen, da ist eine Brutalität, eine Gewalt, das ist mörderisch, barbarisch im Nahen Osten. Es ist auch immer schwierig, da das einzuschätzen und dann noch sozusagen die Ukraine. Das ist von der Nachrichtenlage und dem, was man aufnehmen kann, eigentlich schwierig, oder?
Ja, so unerträglich. Wir haben ja alle gehofft nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wird es eine Befriedung geben und wir sind dann kollektiv in der Lage, Konflikte zu vermeiden. Aber wenn wir sehen, dass wir das nicht mal in Europa machen können, weil einfach die Machtinteressen der einzelnen Staaten, ich würde hier nicht mehr von Blöcken reden, ich würde auch nicht mehr vom Kalten Krieg reden, das ist einfach eine neue Entwicklung in dieser Hinsicht, dass da einfach, sag ich mal, durchgezogen wird, ungeachtet dessen, dass es viele Menschen trifft. Und wir sind uns ja höchstwahrscheinlich, Herr Rose, sich einig, die Ukraine kann nicht vom Westen und kann nicht von Russland allein entwickelt werden. Das heißt, wir hätten beide gemeinsam, selbst wenn wir miteinander gut auskämen, gut zu tun, die nächsten 30 Jahre das Land zu stabilisieren, es etwas den Oligarchen zu entreißen und das normalen Menschen ein lebenswürdiges Dasein zu bieten. Das ist ja ein sehr reiches Land von Potenzial her, nur die Bevölkerung ist sehr arm, die wird arm gehalten. Das ist alles auch der Hintergrundkonflikt und ich muss sagen, also ich habe da wenig Hoffnung im Augenblick und wenn wir von den anderen Herden, Konfliktherden reden, also diese Ereignisse im Irak, die lassen ja auch viele Menschen auch zu Recht hier bei uns im Osten, aber auch im Westen daran zweifeln, dass die Amerikaner in den letzten 15 Jahren wirklich etwas Vernünftiges zustande gebracht haben, überall wo sie präsent waren, wir waren glücklicherweise im Irakkrieg nicht dabei, hinterlassen sie eine Ruin und wirklich recht desolate Zustände, was nicht heißt, dass dieser Hussein damals nicht weggemusst hätte.
Also keine einfachen Antworten in diesen Fragen, in diesen drei Konflikten.
Nein, wir haben das mal auf dem Balkan erlebt, da gab es ja auch viele Diskussionsrunden, an denen ich auch teilgenommen habe, viele Prognosen, man müsste diese Initiative machen. Manchmal ist es so, und das ist so fatal und schmerzlich, dass einfach diese Region ausbluten, bis einfach keine Kraft mehr da ist, den anderen zu malträtieren. Dann fängt langsam an, die Vernunft zurückzukehren, aber um welchen Preis?
Um welchen Preis? Keine einfachen Antworten, aber im Wahlkampf, da gibt es immer einfache Antworten und auch schöne und provokante Fragen. Das kann man jetzt langsam in Thüringen beobachten, die Prominenz, die Bundesprominenz taucht langsam auf und der Wahlkampf nimmt Fahrt auf, das kann man auch im Stadtbild sehen. Da geht's ja langsam los.
Ja, Stadtbild, ich schaue mir die Plakate mit Interesse an. Ich bin auch viel in dem Vogtland in Sachsen unterwegs und vergleiche ja, die wählen ja ein bisschen früher. Dort ist ein Tillich sehr souverän unterwegs. Da gibt es mein Lieblingsplakat, ist, da stehen sechs Bauarbeiter in Helmen um ihn herum. Er steht in der Mitte. Ich kenne dieses Foto 1:1 von Kim Il-sung. Das heißt also, der große Führer erklärt den Bauarbeitern, wie gebaut wird. Insofern ist sicherlich Sachsen ein bisschen anders bei uns. Ist noch vieles offen und dann natürlich dieses rot-rot-grüne Projekt, das schafft Nervosität hier. Der Gabriel war hier, hat nichts gesagt, was dem entgegenstehen würde. Das heißt, auch in Berlin hat man es durchgewunken. Das heißt, man möchte gerne dieses Experiment, weil auch die Bundes-SPD auf diese Art und Weise aus dieser Umarmung mit der CDU eventuell herauskäme. Das ist natürlich jetzt in die Zukunft gesprochen, aber Thüringen wäre sicherlich an dieser Stelle ein Signal und das merkt auch die CDU, die wird nervöser, jetzt geht es wieder um die Stasi in der Linken, was immer ein Thema sein kann und sein muss, Das heißt, die haben dann ungeklärtes Verhältnis, da ist immer noch etwas drin, obwohl die Partei deutlich verjüngt ist, was ihre Funktionsträger anbelangt. Das ist klar, dass der politische Gegner sich da einhakt, aber ich vermute mal, das wird nicht mehr verfangen. Das hat ja früher mit den roten Sockenkampagnen nicht viel gebracht.
Hm. Aber man kann schon von einem Paradigmenwechsel der SPD sprechen, denn diese klare Ansage, dass die Linke regierungsfähig ist und dass man mit ihr regieren würde, auch unter einem linken Ministerpräsidenten, das ist schon neu, oder?
Das ist neu. Wir hatten ja bei der letzten Wahl ja auch schon eine Konstellation, wo das theoretisch möglich gewesen wäre. Da hat sich die SPD noch nicht getraut, da hat sich auch der Kandidat Maci nicht getraut. Der ist in der Hinsicht doch verfangen in den alten Mustern viel stärker. Ich glaube, die jetzt im Augenblick so versuchen, das Ruder an sich zu ziehen mit Frau Tauber und ihren Leuten, die sind da pragmatischer und die wissen natürlich auch um den Reiz der These, 25 Jahre sind genug, jetzt müssen wir mal einen Wechsel machen, einen Schnitt machen, ohne dass da auch große Experimente entstehen, denn sage ich jetzt mal, das ist sicherlich der Hintergrund. Wobei Bodo Ramelow, der ja selbst pragmatisch ist, natürlich in dem Moment, wo er Ministerpräsident wird, auch mit seinen eigenen Leuten zu tun hat. Ich vermute mal, die SPD als Partner wird ihm da noch das Leichteste sein und sehr sympathisch sein und die Grünen obendrein. In der Linken selbst gibt es ja durchaus unterschiedliche Flügel und die werden dann ihre Posten und ihren Lohn einfordern. Das wird nicht ganz einfach werden.
Ich habe das Gefühl, dass Herr Ramelow und die Linke einfach nur stillhalten muss und keine Fehler machen darf und dass sie im Grunde nur staatsmännisch rüberkommen müssen. Aber dass da noch ein Fehler passiert in den nächsten Tagen, ist das möglich?
Ja, also erstens, Ihre These ist vollkommen richtig. Sie können Politikberater werden, Herr Rose. Das sehen Sie richtig. Das macht der Ramelow die ganzen Jahre schon hindurch. Also er hat deutlich an Temperamentzügelung erfahren. Er zieht sich etwas zurück. Er ist nicht ganz so polternd. Natürlich muss er zeigen, dass er, sage ich mal, sehr überlegt dieses Land führen will. Das ist ja auch einer der Angriffspunkte, wo es Diskussionen gibt, wo auch die Frau Taubert einhakt. Die ist ja politischer Konkurrent. Man will ja erstmal bei den Wahlen so viele Stimmen kriegen wie möglich. Das ist ja keine Koalition, die gewählt wird. Und Ramelow muss tatsächlich aufpassen, dass er bis zum Ziel, sage ich es mal, halbwegs eine passable Figur nach außen hin macht, dass da nicht irgendwelche Diskussionen entstehen. Da muss man sehen, wie sich auch noch ein Teil der Medien verhält, was es so an Signalen gibt. Aus der Situation heraus gibt es ja auch Interesse, mal jemanden, sage ich mal, klein oder groß zu schreiben. Ob die Leute darauf reagieren, das muss man einfach mal sehen dann.
Wir werden das sehen und uns wird das natürlich noch die nächsten Wochen begleiten. Ich bin ja sehr gespannt auf unsere Gespräche. Herr Lochthofen, Sie haben noch Zeit mit mir zu sprechen, denn das Buch ist jetzt im Druck. Sie haben also abgegeben, Ihr Part ist erledigt.
Nein, das kommt heute mit dem Kurier nochmal. Das muss nochmal durchgesehen werden und dann geht es Ende der Woche in Druck und dann kann man nichts mehr machen. Dann muss man sehen, was der Leser damit anstellt und natürlich die verehrten Herrschaften Kritiker, die ja natürlich immer eine besondere Meinung dazu haben. Aber was mich natürlich etwas überrascht hat, ich bin ja auf dem Gebiet nach wie vor relativ neu, auch wenn das Schwarze Eis der Vorgänger ganz gut gelaufen ist im letzten Jahr, dass da schon fast über 30 Lesungen anberaumt sind bis nach Ostfriesland. Das heißt, es gibt doch ein Interesse an Zeitgeschichte, an dieser Geschichte der späten DDR. Es geht ja auch da um Zeitungsgeschichte, um eine Familie, die sich in dieser Zeit bewegt. Und offensichtlich ist das reizvoll genug, dass die Leute ohne eine Zeile je gesehen zu haben, sagen, ja, das interessiert uns, das könnten wir uns vorstellen, das passt zu unserem Programm in der Buchhandlung oder in der Bibliothek. Den Mann laden wir uns ein. Ja, ich bin gespannt, weil natürlich das ein Stück Geschichte ist, das viele selbst erlebt haben, aus unterschiedlicher Sicht. Ich habe manchmal das Gefühl, was ja auch verständlich ist, dass nach der Wende in den ersten 20 Jahren natürlich sehr viel Literatur erschienen ist von denjenigen, die den Widerstand getragen haben, die selbst im Widerstand gestanden haben. Das war ich mit Sicherheit nicht. Ich habe in diesem Land gelebt und war auch in weiten Teilen Opportunist wie viele andere, aber habe mir natürlich auch meine eigenen Dinge gemacht und getan und dann, als es sich zuspitzte, natürlich auch die Situation mitgeklärt. Aber, eine Literatur, die ein bisschen stärker zeigt, was ist denn mit der Mehrheit der Leute gewesen? Wie haben die sich in dieser Zeit verhalten? Warum haben die sich so verhalten? Wie kann es gewesen sein, dass ein halbwegs vernünftiger Mensch in der DDR geblieben ist und nicht um jeden Preis aus diesem Land raus wollte? Das ist, glaube ich, noch unbeantwortet und da gibt es noch genug Stoff und genug Material, glaube ich.
Dann freue ich mich auf dieses graue Thema. Ich danke Ihnen und wir hören uns nächste Woche zum Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Einen schönen Tag noch.
Ich hoffe doch.
Tschüss. Auf Wiedersehen.